Wir sind Michael Breimann und Joe Penzkofer und freuen uns, dass ihr unseren Podcast rund um Führung, Agilität und Kommunikation hört. Michael kommt aus dem IT-Vertrieb und Management und ist seit mehr als 10 Jahren Trainer, Coach und Berater bei Startups, Grownups und Konzernen. Joe ist Geschäftsführer bei Stöger & Partner und hat in den letzten 25 Jahren Unternehmen geleitet, Startups aufgebaut und beraten. Wir kennen daher so ziemlich alle Facetten rund um Führen und Beraten, Erarbeiten und Umsetzen aus diversen Perspektiven und Rollen. Euch wünschen wir nun Inspiration beim Hören. Hallo Michael.
Hallo Joe.
Michael, Folge 5. Ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass wir Zuhörerinnen fragen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben, versuchen zu beantworten, darauf eingehen, zumindest versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, sehr gerne. Was hast du denn da möglicherweise an Fragen?
Also eine Frage, die uns tatsächlich mehrfach erreicht hat, die drehten sich ums agile Mindset, von dem wir ja immer so gerne sprechen. Und da haben wir zwar ja auch immer so eine kleine Diskussion mal das ein oder andere Mal gehabt. Ich spreche ja immer gern von der Methode zum Mindset, ne? Und da bist du ja nicht immer meiner Meinung.
Das stimmt wohl. Bei mir heißt es eher von der Haltung zur Methode.
Genau
andersrum. Das heißt, ich glaube, es kann sehr gut sein, wenn man ein Mindset mitbringt, was es erleichtert, die Methoden entsprechend anzuwenden.
Ja, und deswegen sage ich ja, auch wenn es nach Gegensatz klingt, ist es gar nicht der Punkt, warum ich immer von der Haltung zur Methode oder zum Mindset spreche, ist einfach der, weil wir bei vielen Projekten, bei vielen Beratungen schlicht und ergreifend feststellen, dass die Methode schon da ist, dass irgendwelche Dailies, Weeklies gemacht werden oder Scrum schon eingeführt ist, aber einfach die Haltung noch nicht da ist. Das vielleicht so mal als erste Erklärung. Und es ist ja unzweifelhaft, dass es der Idealzustand ist, wenn es die Haltung gibt, wenn die verankert ist, wenn die alle schon leben und man sich dann immer wieder damit beschäftigt, welche Methoden nutzt man denn eigentlich?
Ja, absolut. Und natürlich bin ich da auch jetzt nicht irgendwie dogmatisch. Ich sehe das halt ganz oft, dass in Unternehmen irgendwelche Methoden schon eingeführt sind, weil man halt gerade gehört hat, das ist modern, das ist toll, das soll man tun. Und Unternehmen arbeiten nach Scrum oder wenn es nicht genau Scrum ist, nennt man es ja vielleicht irgendwie Scrum-Butt und meinen dann, jetzt ist alles agil und jetzt funktioniert alles. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch versuchst zu sagen, tut es eben nicht immer, wenn das Mindset dahinter nicht stimmt.
Ne? Und, absolut. Und du sprichst gerade noch ein anderes Thema an, was mich tatsächlich sehr, sehr oft stört, dass agiles Mindset häufig eben mit Werten und Prinzipien des Scrum Guides gleichgesetzt werden. Und das ist es einfach nicht. Scrum ist nur eine Art und Weise oder Methode, um Dinge umzusetzen. Agiles Mindset ist einfach in 2, 3 Ebenen weiter oben anzusetzen, beschreibt einfach einen übergeordneten Geist und eine Haltung.
Genau. Ich glaube, wir haben es auch schon 1, 2 Mal gesagt, agiles Mindset bedeutet vor allen Dingen auch, nicht das Team oder die Bereiche, die agil arbeiten wollen, brauchen nur ein agiles Mindset, sondern es ist absolut wichtig, dass das von möglichst hoher Stelle auch vorgelebt wird und dieses agile Mindset da mitgetragen wird. Nicht? Und die Frage geht ja in die Richtung, was ist ein agiles Mindset? Und für mich heißt das zuallererst mal, Ziele zu kennen, zu wissen, was man möchte, wo man hin möchte, auch zu wissen, warum. das immer wieder festzumachen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, an den Kunden. Und auch nochmal zur Erinnerung, Kunden können auch interne Bereiche sein. Und dann vor allen Dingen Offenheit. Also wirklich offen zu sein für Dinge, die man neu lernt, offen zu sein dafür, dass manche Sachen vielleicht auf den ersten Blick irgendwie ausschauen, es dann doch nicht sind. Offen zu sein dafür, dass wir alle Vorurteile haben, neudeutsch gebiased sind, also Dinge so sehen, wie wir sie sehen wollen. Und das führt oft dann zu falschen Entscheidungen und falschen Ideen. Und das sind schon mal, glaube ich, ein paar Dinge, die definitiv ins agile Mindset gehören.
Ich habe vor ein paar Tagen so eine schöne Argumentation gelesen, die diese unterschiedlichen Ebenen versuchen, ein bisschen transparenter oder griffiger zu machen. Vielleicht kriege ich sie ja nochmal zusammen. Nehmen wir mal als Beispiel als unterste Ebene die Aufgabe, die Aufgabenstellung. Ne? Die könnte zum Beispiel sein, hänge ein Bild auf. Und dann brauchst du dafür natürlich Werkzeuge. Nämlich, du brauchst ein Bild, das du aufhängen möchtest. Du brauchst einen Nagel und einen Hammer. Das sind deine Werkzeuge. So, und jetzt kommen wir zur Methodik. Na, die Methodik ist, hau den Nagel in die Wand und häng das Bild daran auf. Und dann kommen, um es jetzt mal wieder mit Agilität auszudrücken, Prinzipien. Na, also, wie setze ich die Methodik um? Nagelspitze zeigt die Ausrichtung des Nagels. Der Hammerkopf haut auf den Nagelkopf drauf. Jetzt komme ich schon stottern, bis der Nagel das Gewicht eines Bilderrahmens trägt. Nochmal, weil sonst Ziel verfehlt. Ne? Arbeite behutsam, hau dir nicht auf den Finger. Fang langsam an. Wenn du in der Ausführung einen Fehler hast, dann korrigiere den. Also sprich, zieh den Nagel nochmal raus und setz nochmal neu an. Und nutze Kraft, also hau erst richtig drauf, wenn der Nagel halbwegs Stabilität hat. Also wie so eine Art Umsetzungsempfehlung. So, und dann gibt es die Werte, Präzision, Fokus und Nachhaltigkeit. Und daraus ergibt sich dann in letzter Konsequenz Haltung, nämlich, dass ein Bild aufhängen etwas Solides ist, eine solide Kunst, die gewisse Regeln unterworfen ist und denen man, an die man sich halten sollte.
Ja, absolut. Und ich glaube, du hast da so einen Punkt angesprochen, der für mich jetzt immer noch wichtig ist. Nämlich, wenn du merkst, dass etwas nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast, dann sei bitte sehr offen dafür zu lernen, warum es nicht funktioniert hat und wie man es anders machen kann. Und das ist das, was ich immer unter dem Begriff Fehlerkultur subsumiere und sage, du musst eben offen auch sein für Fehler. Ja? Und ich treffe häufig Menschen auch in Unternehmen, die sagen, also wir haben eine tolle Fehlerkultur. Bei uns darf jeder Fehler machen. Genau einmal. Ja? Und Entschuldigung, wenn ich das so krass sage, das ist keine gute Fehlerkultur. Natürlich ist es Kultur, aber keine gute Fehlerkultur. Weil ich muss immer wissen, Menschen brauchen verschieden oft negative Erfahrungen, um zu lernen. Manche Menschen lernen es, wenn man es ihnen einmal positiv vormacht, andere brauchen selber negative Erfahrungen. Und gerade im agilen Umfeld ist es so, das agile Umfeld funktioniert nur mit Fehlern gut. Also zu sagen, ich bin bereit, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren, weil ich bestimmte Sachen noch nie gemacht habe und ich muss sie halt einfach angucken und schauen, wie geht's. Und ja, ich will jetzt nicht das Nagelbeispiel komplett stressen, aber wenn du den Nagel verkehrt rum versuchst, in die Wand zu hauen, dann geht's halt schief. Wenn du das noch nie gemacht hast, musst du dir halt überlegen, wie mache ich es anders. Und das gehört für mich auch ganz stark zum agilen Mindset dazu.
Genau, und deswegen habe ich auch bewusst so ein simples Beispiel gewählt. Deswegen hat mir dieses Beispiel, als ich es gelesen habe, auch so gut gefallen, weil es halt aufzeigt, an einem relativ simplen Beispiel, wie die Umsetzung einer Fragestellung sowohl im Einfachen wie im Komplexen geht. Und auch da gebe ich dir hundertprozentig recht, die Fehlerkultur und die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, sind da, glaube ich, essentiell und wichtig, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Manchmal geht es vielleicht auch schon beim ersten Mal, bei besonderem Talent, bei besonderen Umständen, aber man muss immer die Möglichkeit haben und berücksichtigen, dass Fehler passieren, aber die muss man dann, so schnell man sie erkennt, berücksichtigen, korrigieren, ausmerzen.
Ja, und ich will noch einen weiteren Aspekt einbringen, wenn du erlaubst. Ich kenne das Beispiel aus Amerika. Im übersetzten Sinne, wenn du ein Hammer bist, sieht alles aus wie ein Nagel. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt sagt, das sind verschiedene Teammitglieder, ja, das Symbol Hammer und Nagel, dann heißt das, haben Teammitglieder häufig Scheuklappen auf, weil sie eine bestimmte Funktion, bestimmte Kompetenzen, bestimmte Stärken haben. Gucken sie natürlich nur auf diese Dinge. Und es ist ganz wichtig, eben auch zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die anders sind als ein Nagel, dass es Menschen gibt, die anders sind als ich, die mich erweitern, ergänzen können. Und das ist das, was ich vorhin noch mit diesem Thema Offenheit gemeint habe. Also auch offen dafür zu sein, dass Agilität in einem Team funktioniert und nicht dadurch, dass ich als Hammer Chef bin und hier die Aufgabe übernehme, das Bild an die Wand zu bringen, den Nagel reinzuhauen und ohne mich geht gar nichts. Das stimmt soweit, aber es geht eben auch nicht ohne Nagel, nicht ohne das Bild, ohne, ne, also ganz viele Dinge. Und das ist ganz wichtig, das auch als Team-Approach zu verstehen und diese Offenheit mitzubringen. Auch das gehört für mich zum agilen Mindset.
Ich meine, wir hatten das, glaube ich, in einer unserer der ersten oder der zweiten Folge, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, hatten wir auch gesagt, Agilität und agiles Mindset ist ja vor allem dann einzusetzen, oder das von uns empfohlene der Weg zum Ziel, wenn man mit Herausforderungen kreativ umgehen muss, wenn man vielleicht auch die Herausforderung oder den Zielzustand oder die Lösung noch nicht kennt, dann ist Agilität und agile Formen der Zusammenarbeit das Mittel der Wahl, um es mal so nochmal anders zu formulieren. Oder mit anderen Worten, wir haben halt oft zu Beginn noch keine konkrete Idee davon, wie das Ergebnis aussieht. Ne? Und
Ja.
dann macht es halt Sinn.
Ja, genau. Du kennst zwar irgendwie so ein grobes, übergeordnetes Ziel, aber du kennst weder genau die Zwischenziele noch kennst du die Wege. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, den du da ansprichst. Genau. Gut,
So
wenn
viel zu
du,
dieser Frage, oder? Für den Moment.
genau, ich wollte sagen, wenn du erlaubst, dann würde ich noch mal eine Frage einbringen, die vielleicht relativ schnell zu beantworten ist. Die Frage, die ich bekommen habe, lautet: Ist schon mal ein Projekt so richtig gescheitert? Und wenn ja, warum? Das ist, wenn du so willst, natürlich eine böse Frage, weil wir könnten jetzt sagen: Noch nie.
Die Antwort
Aber
ist ja, aber ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
naja, auch das. Vielleicht, wenn ich mal sagen darf: Ja, es wirklich gescheitert. Und ich muss auch gestehen, so gerade in der Anfangszeit, glaube ich, gerade bei mir, ich habe da noch vieles nicht gewusst, viele Fehler gemacht. Also ich sage mal, wann ein Projekt wirklich so scheitern kann, hat mehrere Kriterien. Das liegt einmal natürlich bei uns als Berater. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe absolut dogmatisch ran, ich weiß, wie die Welt funktioniert und nur genau so muss das umgesetzt werden, dann bin ich mir relativ sicher, dass ein Projekt scheitern wird. Weil die Umgebungen, die Menschen, mit denen man zu tun hat und die Aufgabenstellungen sind so komplex und so vielfältig, dass die erste Aufgabe sein muss, sich mit der Aufgabenstellung, mit den Menschen, mit der Kultur eines Unternehmens und so weiter und so fort bekannt zu machen. Und wenn man das vergisst als jemand, die oder der so ein Projekt anstößt und begleitet, dann geht es mit Sicherheit schief. Ja. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo es tatsächlich auch sehr, sehr schief gegangen ist. Ich glaube, dass ich das schon mal erwähnt habe. Da ging es tatsächlich darum, dass in einem größeren Unternehmen ein Bereich für sich in Anspruch genommen hat, zu sagen, wir werden jetzt agil. Ja? Wir machen das. Und die haben leider vergessen, die Bereiche drumherum mitzunehmen. Also diese Regeln der Transparenz, des Mitnehmens, Abholens der Menschen vergessen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man das nochmal umsetzen möchte, dann darf man auch sagen, naja, es braucht unbedingt Support von möglichst weit oben, wenn wir hierarchisch denken wollen in Unternehmen. Das heißt also Support, der diese Dinge tatsächlich in die Hand nimmt, klar macht, transparent schafft und dafür Sorge trägt, dass auch agile Bereiche in einem ansonsten nicht agilen Unternehmen miteinander arbeiten können. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele, wo etwas schiefgegangen ist und warum das schiefgegangen ist.
Und was war die Folge daraus? Also schiefgegangen ist ja ein relativ dehnbarer Begriff.
Ja, also ich sage mal so, das hat in dem Fall dazu geführt, dass in Unternehmen alle außenrum nach wasserfallartigen Projektmethoden gearbeitet haben und natürlich Projekthandbücher, was weiß ich, auch alles entwickelt haben. Und das passte überhaupt nicht mit der agilen Idee zusammen. Und das führte am Ende des Tages dazu, dass die Bereiche außenrum sich geweigert haben, Schnittstellen noch zu füllen und irgendwie die Kommunikation aufzunehmen. Das Ende vom Lied war, dass dieses Unternehmen beschlossen hat, Agilität ist nichts für uns. Das kann bei uns nicht funktionieren. Und das ist natürlich, glaube ich, der falsche Weg. Das kann sein, dass das so als Ergebnis rauskommt. Aber ich sage mal, in dem Unternehmen war das meines Erachtens nicht so, sondern da sind klassische handwerkliche Fehler gemacht worden.
Jetzt muss man da auch wieder sagen, so wie wir es vorhin schon bei dem Mindset angefügt haben, auch das gehört zur Fehlerkultur dazu, dass man diese Fehler analysiert, zulässt, reflektiert, treibt und daraus lernt. Auch das ist Teil unseres Handwerkskastens, um es mal so zu sagen.
Ja, absolut.
Ja, und auch da appelliere ich in dem Fall vielleicht sogar an unsere typische deutsche Sozialisierung und Kultur. Scheitern ist, gehört dazu, gehört zum Unternehmertum dazu. In USA gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, als Unternehmer, man ist erst dann Unternehmer, wenn man einmal pleite gegangen ist. Ähnliches gibt es bei den Trainern, nur wenn man gefeuert ist, darf man sich Trainer nennen. Jetzt muss es nicht immer scheitern, heißt nicht immer, man muss vor die Wand fahren. Aber das beschreibt halt in karikierender Weise so ein Stück weit, dass man Fehlerkultur zulassen muss und dass es ein wichtiger Teil ist, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, um als Organisation, als Person besser zu werden.
Ja, genau. Und ich habe ja versucht, das auch gerade zu sagen, dass ich nehme das auch für mich so in Anspruch. Ne? Am Anfang habe ich mit Sicherheit noch viele Fehler gemacht, die ich vielleicht heute nicht mehr machen werde. Und die waren wichtig, damit ich gelernt habe, da entsprechend mit umzugehen. Ja? Und ganz klar, da habe ich nicht die nötige Offenheit gehabt. Ne? Wenn ich heute in Unternehmen reingehe, eine der ersten Sachen, die ich mache, ist zu sagen, es reicht mir nicht, jetzt irgendwie mit einem Geschäftsführer, mit einem CEO oder sonst wem zu sprechen. Ich brauche eine Idee davon, wie die Kultur des Unternehmens aussieht, wie die Menschen miteinander ticken, wie offen sie sind. Also ich mache das häufig in Form von Interviews oder kleinen Runden, wo ich versuche, einfach Leute kennenzulernen. Das kann auch eine Kaffeerunde sein. Das ist für mich schon mal ganz wichtig, damit ich überhaupt verstehen kann, was könnte funktionieren und was nicht. Und wenn ich das mal ganz frech sagen darf, manchmal ist die Sichtweise des Top-Managements nicht unbedingt zu 100% deckungsgleich mit anderen Personen im Unternehmen. Und das führt natürlich schon zu ersten möglichen Konflikten, die da entstehen könnten.
Konflikte ist ein schönes Stichwort, auch wenn ich einen Blick auf die Zeit werfe. Wir sind bei 19 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, eine Frage schaffen wir noch.
Ja, gerne.
Konflikte, du hast den Begriff gerade schon erwähnt. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin tatsächlich auf einem Parkplatz angesprochen worden, lieber Michael.
Das, was immer du damit meinst, ich hoffe, nein, zu einer Frage.
Nein, ich wollte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber es war tatsächlich so, ich war auf dem Weg zu einer Veranstaltung und auf dem Parkplatz davor spricht mich jemand, den ich seit Jahren kenne, also ich will jetzt nicht sagen enger Freund oder so, aber jemand, den ich seit Jahren kenne, sagt, ich habe euren Podcast gehört. Und fand ich schon mal super. Hat mich.
Hast du gesagt, du warst das?
Nein. zum Glück haben wir 2 bis 3 Hörer. Nee, aber an der Stelle auch Grüße an den Andreas. Der war das nämlich. Und er sagte, hochspannendes Thema, aber ich würde gerne mal von euch was zu dem Thema Konflikte im agilen Umfeld hören. Er ist gerade seit einiger Zeit in einem neuen Unternehmen, in einem neuen Setup, ist dadurch auch in einem agilen Team. Und manchmal hat er so das Gefühl, dass Konflikte, also es gibt keine Konflikte, ist der offizielle Tenor. Ich habe daraus interpretiert, die Konflikte, die es gibt, die werden so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, seine Frage war, Konflikte im agilen Umfeld, gibt es die und wie geht man damit um? Oder ist Konfliktbehandlung im agilen Umfeld das gleiche wie in klassischen tayloristischen, hierarchischen Umfeldern?
Super Frage. Kurze Antwort: Ja, die gibt es, die Konflikte.
Und sie sind manchmal sogar deutlich komplexer und schwieriger zu handeln als in Organisationen, wo halt von oben nach unten manchmal auch bestimmt wird, der Konflikt ist beendet.
Naja, und da würde ich dir gerne widersprechen. Ja, eigentlich nicht, aber ich würde dir schon gerne widersprechen, weil ich glaube, ein Konflikt kann nicht per Ansage beendet werden. Ein Konflikt ist da, solange ein Mensch eine andere Meinung hat, irgendetwas anders sieht, anders spürt und Emotionen dabei sind. Und da finde ich gerade das agile Umfeld super. Also wenn wir überlegen, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie eine Geschäftsführerin sagt, wir machen es so und deswegen ist der Konflikt beendet, dann werden andere Leute höchstens hören, okay, meine Meinung zählt nicht. Und ich finde es gerade im agilen Umfeld sehr wichtig, diesen Team-Approach zu verstehen und zu sagen, jo, der Konflikt ist da und der erzeugt Energie und der Konflikt hilft uns zu verstehen, dass da etwas zu verändern ist. Und wir gucken, wie wir das angehen, was wir tun. Ja? Also ein anderes Konfliktverständnis zu bekommen und zu sagen, Konflikte sind normal, Konflikte helfen uns zu erkennen, dass da möglicherweise was ist. Und vor allen Dingen, Konflikte erzeugen Energie, die ich nutzen kann, um in eine Lösungsrichtung zu laufen. Das finde ich erstmal im agilen Umfeld ganz wichtig. Jetzt würde ich aber gerne ergänzen, ehrlich gesagt, würde ich das in jedem anderen Umfeld genauso wichtig finden. Ja.
Ja, ich würde genau deswegen aber nochmal einen Schritt zurückgehen wollen. Ich hatte ja vorhin schon das hierarchische Unternehmen und die Beendigung eines Konflikts durch Befehl von oben erwähnt. Und da geht für mich auch so ein bisschen die Schere und der Unterschied in der vermeintlichen Konfliktbewältigung, weil das, was du zu einer idealen Situation und wie man damit umgehen sollte, und zwar unabhängig vom Umfeld, da stimme ich dir ja zu. Ich stelle nur fest, dass in hierarchischen Umfeldern und Situationen eben gerne durch Managemententscheid Konflikte beendet werden. Also unter Schröder hat man gesagt, Basta-Politik gefahren wird. Also das ist meine Entscheidung und damit Basta, Termin beendet, Konflikt beendet. Während im Unterschied dazu in agilen Umfeldern oft eine Menge unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Also bloß schnell arbeitsfähig sein, schnell performen, also wenn du so willst, kein Storming, sondern nur Performing, um mal zwei agile Standardbegriffe zu nutzen. Und daher werden Konflikte im agilen Umfeld eher verdrängt, nach meiner Beobachtung, was sie natürlich dann in letzter Konsequenz nicht einfacher lösbar macht. Im Gegenteil, sie potenzieren sich dazu. Jeder erfahrene Teamentwickler, jeder Coach weiß das und ich behaupte sogar, es ist naiv, aber doch ist es in meiner Erfahrung gelebte Realität, die wir dann sehr, sehr oft aufbrechen und lösen müssen, lieber Michael.
Ja, da bin ich bei dir. Ich halte nur die Ursachen wahrscheinlich für etwas anderes. Ich glaube, dass das gar nichts mit einem agilen Umfeld zu tun hat, sondern es hat mehr was damit zu tun, dass wir jetzt, so muss ich es leider sagen, in Deutschland nicht erzogen werden zu oder ausgebildet werden zu guten Konfliktlöserinnen. Es ist eher so, dass wir Konflikte als was Böses ansehen und glauben, Konflikte sind schlecht. Und da gibt es dann verschiedene Vermeidungsstrategien. Eine ist zu sagen, von oben herab, das ist die Lösung. Die andere hast du gerade erwähnt, im agilen Umfeld gerne genommen, ist dann zu sagen, Konflikt, wieso? Es gibt doch gar keinen Konflikt. Und deswegen gehört zu modernem Konfliktverständnis auch die Fähigkeit, Konflikte zu erkennen, sie wahrzunehmen und sie anzuerkennen. Ja? Oder wie ich immer gerne sage, sobald ein Mensch einen Konflikt hat, können sich die anderen den Konflikt nicht entziehen. Ja? Per Definition nicht, sondern der Konflikt ist da. Und wenn Konfliktpartnerinnen, und ich bezeichne die jetzt absichtlich als Partnerinnen, im Konflikt, das mitkriegen, dann sollten Sie das eben als ein Signal sehen, zu sagen, hey, da gibt es etwas, was wir tun können. Und diese positive Sichtweise auf Konflikte, die wird dadurch im agilen Umfeld noch viel notwendiger.
Es kommt vielleicht noch eine Ebene dazu. Du hast vorhin angesprochen, deutsche Sozialisierung und so weiter. Auch unsere Unternehmenskulturen klassisch, wie wir sie die letzten 30, 40, 50 Jahre gelebt haben, egal ob es eher eine angelsächsisch geprägte Kultur oder eher eine deutsche Kultur war, war auch darauf angelegt, dass wenn ein Konflikt da war, eher an die ManagerInnen delegiert worden ist, also sprich verlagert worden ist. Ich habe ihn, deckt sich auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, ich habe ihn nicht selber ausgetragen, sondern ich habe ihn delegiert. Es war eher ein StellvertreterInnenkrieg.
Ja, und
Krieg
wir,
ist ein starkes Wort, aber du weißt, was ich damit meine.
ja, und also für mich ist das ja auch so deutlich sichtbar. Wir neigen ja dazu, und auch unsere Sozialisierung hier bringt uns dazu, möglichst lösungsorientiert zu sein. Nun stehe ich auf dem Standpunkt, eine Lösung kann ich immer nur finden, wenn ich die Ursachen auch mir anschaue. Oder nicht immer, das stimmt gar nicht. Als Coach darf ich das so gar nicht sagen, aber häufig ist das so. Ne?
Und mich,
Und
Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, mich der Thematik stelle und sie
ja,
nicht
genau.
verdränge.
Exakt. Und das bedeutet, wenn ich mir das anschaue in vielen Unternehmen, dann gibt es etwas, was ich immer als einen Konfliktraum oder in anderen Umgebungen einen Problemraum nenne. Und die Menschen versuchen, diesen Konfliktraum, den Problemraum möglichst schnell zu verlassen und in den Lösungsraum zu gehen. Ja? Perfektes Beispiel ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich sehe ein Unternehmen und sage, ey, ich habe die Lösung für euch. Ich habe mir aber gar nicht die Kultur angeschaut, ich habe mir nicht angeschaut, was sind die handelnden Personen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich nicht genug in den Problemraum, in den Konfliktraum begeben, um den kennenzulernen. Und im Konfliktraum muss ich Bedürfnisse kennen, da muss ich also viele Dinge versuchen kennenzulernen, die menschen- und persönlichkeitsorientiert sind. Und erst dann kann ich im Lösungsraum mich so bewegen, dass ich für alle Beteiligten Zufriedenheit erzeuge. Und das ist das, was mich immer so stört, wenn du sagst, Konflikt von oben herab befohlen. Jo, das ist eine mögliche Lösung und funktioniert vielleicht auch leidlich, manchmal auch gut. Wenn gut, dann aber nur durch Zufall, weil die Bedürfnisse von den beteiligten Personen erfüllt wurden.
Also nur um das nochmal klarzustellen, das ist nicht meine bevorzugte vermeintliche Lösung des Konflikts, es ist nur die gelebte Realität, wie
Ja,
wir sie immer wieder
genau.
wahrnehmen.
Ja, ich
Ja,
sehe sie
und das,
genauso. Ja.
und genau, und um jetzt wieder den Schwenk hin zu Agilität zu machen, hier ist die gelebte Realität, die wir immer wieder sehen. Auf der einen Seite, dass dieses Wegdelegieren eines Konflikts nicht mehr funktioniert, sondern es sollte ein Konflikt frühzeitig vermieden werden, indem man den Konflikt annimmt, ihn versucht gemeinsam zu lösen, ihn nicht zu verlagern oder eben nicht unter den Teppich zu kehren. Und damit
Was?
tun wir uns gerade alle ziemlich schwer, weil wir das so die letzten Jahre nicht gewohnt sind, weil wir so auch nicht sozialisiert worden sind.
Jetzt hast du gesagt, den Konflikt dadurch zu vermeiden, und ich hoffe, dass das ist nicht das, was du gemeint hast. Wir versuchen Streit zu vermeiden, wir versuchen offene Eskalation zu vermeiden, dadurch, dass man den Konflikt so annimmt, wie du gerade gesagt hast.
Ja,
Ne?
ja, ja.
Genau, es geht nicht um Konfliktvermeidung, sondern es geht ganz klar darum zu sagen, wir erkennen ihn an, wir sehen ihn und wir nutzen diesen Konflikt, um sagen zu können, der bringt uns was, weil er uns weiterbringt.
Ja, also das ist genau das, worum es geht, den Konflikt annehmen, vor allem ihn annehmen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, bevor er eskaliert oder nicht mehr aufzulösen ist. Und wie hast du so schön relativ am Anfang unserer Aufnahme heute gesagt, das erzeugt ja auch Energie, das erzeugt Kreativität, das erzeugt auch das Suchen nach Lösungen. Dadurch unterschiedlicher Meinung zu sein, ist per se nichts Negatives oder Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie
Absolut.
geht man damit um und wie sucht man nach Lösungen.
Ja. Jetzt sind
Ich
wir bei
hätte,
dem damit
bitte, Michael, du
umgehen,
zuerst, bitte.
ja, jetzt sind wir bei dem damit umgehen noch auf einem sehr abstrakten Level geblieben. Ich glaube, wir würden den Rahmen sprengen heute, fände es aber sehr lohnenswert, wenn wir uns da ein bisschen tiefer reingraben könnten, um zu sagen, wie lösen wir diese Konflikte denn tatsächlich in realen Beispielen? Ja.
Hab ich einen Vorschlag zu, weil wenn ich jetzt auf unsere Uhr gucke, dann sind wir jetzt bei der knappen halben Stunde, auf die wir uns ja immer so ein bisschen versuchen zu beschränken, um unseren Podcast auch einfach und verdaulich konsumieren zu können. Was hältst du denn davon, wenn wir in der nächsten Folge mal wirklich auf Konflikte eingehen und damit ein paar Praxisbeispielen aufzeigen, wie sieht sowas in der Realität aus und wie könnten mögliche Lösungen sein, wie haben wir den ein oder anderen Konflikt als Berater angegangen, gelöst, mit dem Team zusammen umgesetzt.
Halte ich viel von, sollten wir tun.
Ja? Und vielleicht noch ein Ausblick darüber hinaus. Wir hatten darüber zumindest schon mal ansatzweise diskutiert. Auch das Thema Kreativität würde ich ungern zu lange auf die Warteliste schieben. Also kann mir gut vorstellen, dass wir dann als nächste Folge auch um etwas sehr, 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 sehr hilfreich Positives als Podcast-Folge zu nehmen, dass wir uns danach mal dem Thema Kreativität, gerade im agilen Umfeld und wie kann man Kreativität fördern, annehmen. Was natürlich für euch, liebe ZuhörerInnen, auch einen Ausblick ist, was kommt da in den nächsten 2, 3, 4 Wochen auf euch zu.
Perfekt, das nehme ich als Schlusswort und sage, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bleibt neugierig, bleibt agil, bleibt wach. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe.